Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Kommt er am Ende dieses Monats? Und wenn er kommt, wie kommt er, mit oder ohne Deal? Die Unsicherheiten, was den Brexit angeht, sind in dieser Woche nicht kleiner geworden, auch wenn es da heute offenbar positive Signale gab von den Unterredungen in Brüssel. Die Hochschulen in Großbritannien fürchten nichtsdestotrotz weiter den No-Deal-Brexit. Sie stellen sich in diesen Tagen trotzdem langsam aber sicher dennoch darauf ein. Und zwar auch, indem sie anfangen, Vorräte für den Notfall anzulegen. Ein Thema heute in Campus und Karriere. Ich bin Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Zuerst aber schauen wir heute in Campus und Karriere nach Bayern. Der dortige Ministerpräsident Markus Söder hat gestern eine schöne Stange Geld in den Ring geworfen. Forschungsförderung in Höhe von 2 Milliarden Euro. Und zwar soll das Geld gezielt in die Erforschung künstlicher Intelligenz fließen. Geld für Zukunftstechnologie also. Viel Geld für die Wissenschaft klingt immer gut, aber ist es auch sinnvoll angelegt? Das kann man zumindest hinterfragen. Und warum? Unser Bayern-Landeskorrespondent Tobias Krone hat nachgefragt.
Markus Söder mag es wuchtig. 2 Milliarden Euro will der bayerische Ministerpräsident in Zukunftstechnologie investieren.
Wir werden damit einen Forschungsturbo starten und zünden, damit Bayern auch noch in 10 Jahren in der Champions League mitspielen kann.
Andere Länder weltweit investierten stark in die Erforschung künstlicher Intelligenz. Da müsse Bayern mitziehen, sagt Söder in seiner Regierungserklärung vom Bayerischen Landtag. 1.000 Professuren will er in den kommenden 4 Jahren schaffen und 10.000 neue Studienplätze. Es sei das größte Forschungsprogramm seit 20 Jahren. Söder spielt damit auf die Hightech-Offensive seines politischen Ziehvaters Edmund Stoiber an. Dieser schoss damals 1,3 Milliarden Euro in Forschungscluster in IT und Lebenswissenschaften, Umwelttechnik und Mechatronik. Einige Projekte verpufften, doch das Programm kurbelte das Wirtschaftswachstum an. Doch ist die Fokussierung auf künstliche Intelligenz sinnvoll? Tilman Reitz, Soziologe und Hochschulforscher an der Universität Jena, sagt nur bedingt.
Das kann dann auch bedeuten, dass Professuren geschaffen werden in einem Bereich, wo selbst die Beteiligten sagen, so viele Professuren brauchen wir gar nicht. Die Informatik zum Beispiel ist ein Fach, das ziemlich universitätsfern auch gerne funktioniert, was immer zumindest Zufluss hat von Szenen, die mit der Uni wenig bis überhaupt nichts zu tun haben. Und wenn man dann neue Informatikprofessuren schafft, tut man vielleicht gar nicht so viel für die Digitalisierung der Gesellschaft, zieht aber Geld von anderen sinnvollen Zwecken ab.
Ähnlich sehen das auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, Horst Arnold. Er mahnt an, nicht nur in Leuchtturmprojekte zu investieren.
Beim jetzigen Fokus auf Trends wie Blockchain, Big Data, KI, unbestritten extrem wichtig, haben andere Gebiete, obwohl gesellschaftlich mindestens genauso wichtig wie zum Beispiel die Forschung im Bereich seltener Krankheiten, immer öfter. Unbestritten auch Finanzierungsprobleme. Das dürfen wir nicht zulassen.
Zumal die Frage offen bleibe, ob das künftige Forschungsnetzwerk für künstliche Intelligenz wirklich der mittelständischen Industrie nützen würde, so Soziologe Tilman Reitz, der von einer möglichen Quersubventionierung der amerikanischen Internetgiganten spricht.
Es könnte gut sein, dass irgendwie ein Großteil der Arbeitskräfte, die dann kompetent ausgebildet sind, irgendwann handstreichartig von großen Internetunternehmen wie Google oder Amazon gekauft werden, die an dieser Front radikal investieren und die auch in Ländern wie Bayern aktiv sind. Und dass das dann gar nicht unbedingt der regionalen Wirtschaft oder der Wirtschaft des Landes oder der Wirtschaft Europas zugutekommt, was da an Geld erstmal in die Hand genommen wird.
So richtet die TU München gerade schon ein Institut für Ethik in der künstlichen Intelligenz ein, gesponsert von Facebook. Weniger kritisch ist man bei Hochschullehrerinnen und Lehrern in Bayern. Tobias Blessing ist Professor für Maschinenbau an der Hochschule Hof in Oberfranken und Vorsitzender des Verbands der Hochschullehrer, eine Vereinigung der Professoren an den angewandten Hochschulen. Er begrüßt grundsätzlich das Förderprogramm. Allerdings?
Natürlich habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass die großen Universitäten sehr stark davon profitieren werden und vielleicht in der Region noch zu wenig Geld ankommt. Ja.
Laut Söder soll das Forschungsnetzwerk von München aus auch auf Hochschulen in der Region ausstrahlen. Dort zwar mit deutlich weniger Professuren, aber den örtlichen Industrieschwerpunkten angepasst. Das autonome Fahren etwa lässt Bayern in der Hochschule Ingolstadt in Audinähe erforschen. Auffällig ist, die Finanzspritzen für die Umwelttechnologien fallen entscheidend kleiner aus als in der künstlichen Intelligenz. Das kritisieren nicht nur die bayerischen Grünen, sondern auch Maschinenbauprofessor Tobias Blessing.
Ich hätte mir vielleicht noch gewünscht, dass wir das Thema Klimaschutz noch ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Aber ich denke, für Bayern ist das schon der richtige Ansatz.
Der Brexit hält die britische Hochschullandschaft seit über 3 Jahren in Atem. Die Folgen, vor allem die finanziellen Folgen, die sind kaum abzusehen. Die EU-Forschungsgelder, insbesondere die aus dem Fördertopf Horizon 2020, spielen eine gewaltige Rolle. Und die würden dann theoretisch bald wegfallen. Geld ist das eine, das andere sind ganz praktische Probleme, mit denen sich die Hochschulen langsam aber sicher konfrontiert sehen, weil langsam aber sicher immer klarer wird, wie eng bis ins kleinste Detail britische und andere europäische Hochschulen verzahnt sind. Und kleinstes Detail, das heißt auch, hoffentlich gibt es demnächst noch genug Toilettenpapier.
Karrierestart. Über Jobneulinge, Einstiegsgehälter und falsche Erwartungen an den ersten Job.
Mein Name ist Alexandra Herget, ich bin 29 Jahre alt und habe mich vor ungefähr 1,5 Jahren gemeinsam mit einer Freundin selbstständig gemacht. Wir haben nachhaltige Produkte und Dienstleistungen für Gastgeber aller Art, zum Beispiel Hoteliers, Gastronomen, Festivalbetreiber, Finden, von Pfandmarken aus Restholz über Solaranlagen bis hin zu Hotelslippern aus abgecycelten PET-Flaschen, was das Herz begehrt.
Was verdienen Sie?
Da wir ein sehr junges Unternehmen sind, zahlen wir uns seit geraumer Zeit 1.500 Euro brutto aus.
Was war beim Berufseinstieg anders als erwartet?
Anders als erwartet war definitiv, dass alles deutlich länger braucht, als man glaubt oder eingeplant hat. Und dass eigentlich aus dem heiteren Himmel die schönsten Dinge passieren.
Was an Ihrem Job macht Spaß?
An der Arbeit bringen mir eigentlich tausende von Dingen Spaß. Ich würde jetzt mal so 3 highlighten. Das erste wäre die Zusammenarbeit mit Franziska, meiner Mitgründerin. Dann die Auseinandersetzung mit den Lieferanten und Produzenten, den Lieferketten, den Materialien, mit unterschiedlichen Experten über Nachhaltigkeit zu diskutieren und drittens die Wissensvermittlung an Gastgeber, also die Gespräche, die ich mit Hoteliers oder Festivals führe, wie sie wirklich nachhaltiger werden können.
Was an Ihrem Job nervt manchmal?
Ich glaube, manchmal nervt es mich, dass der Tag 24 Stunden hat. Und ich hätte gerne so eine Zeitmaschine, mit der ich manchmal mir noch Zeit kreieren könnte.
Wurden Sie für den Alltag im Job gut ausgebildet?
Welcher Alltag? Als junges Unternehmen hat man eigentlich keinen wirklichen Alltag. Aber was ich sagen muss, ist, dass ich durch meine Ausbildung, also sowohl das Privileg gehabt zu haben, zu studieren zu können, als auch die fortlaufenden Fortbildungen, die ich immer noch besuche, sicherlich eine fantastische Vorbereitung auf diese Zeit bekommen habe.
Karrierestart. Über Jobneulinge, Einstiegsgehälter und falsche Erwartungen an den ersten Job. Mehr Folgen im Internet unter deutschlandfunk.de/campus.
Sie haben es gehört, das war nicht unser Beitrag aus Großbritannien zum Thema Brexit und britische Hochschulen. Das war Teil 6 unserer Reihe Karrierestart, heute mit der Start-up-Gründerin Alexandra Herget aus Bremen. Wir kommen jetzt aber trotzdem nochmal Richtung Großbritannien, da schauen wir jetzt nochmal hin. Karriere ist ja vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, denn die Karrieren von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die stehen da ja auch auf dem Prüfstand. Aus London meldet sich für Campus und Karriere Sandra Pfister.
Die britischen Unis legen Vorräte an. Nick Jennings, Professor und stellvertretender Rektor für Forschung und Unternehmensgründungen am renommierten Imperial College in London, lacht. Ja, Lebensmittelvorräte und Klopapier, kein Scherz. Aber vor allem Chemikalien und Gase für Laborversuche. Außerdem müsse er sich um Lizenzen kümmern.
So some of the things about medical trials, for examples, and the licenses.
Für medizinische Versuche beispielsweise. Dafür brauchen wir ja Zulassungen und die könnten in Gefahr sein, je nachdem, wie wir die EU verlassen.
Vivian Stern, Leiterin der Abteilung für internationale Angelegenheiten beim britischen Hochschulverband Universities UK, ergänzt. Viele britische Unis hätten Zweigstellen in Europa. Nach einem No-Deal-Brexit könnten diese Zweigstellen sich plötzlich in einem rechtlosen Raum befinden.
Wir wissen nicht, wie das dann läuft. Oder der Datenaustausch. Sowohl in der Forschung als auch in der Lehre tauschen wir eine Menge Daten mit europäischen Unis aus. Das wird schwer, wenn wir nicht mehr der europäischen Datenschutzrichtlinie unterworfen sind. Auf jeder Ebene gibt es eine Menge dieser administrativen Probleme, die wir jetzt durcharbeiten müssen.
Am stärksten seien die britischen Forscher in Europa betroffen.
Wir machen uns Sorgen um Leute, die gerade einen Forschungsaufenthalt in der EU haben. Wir versuchen sicherzustellen, dass Forscher von unseren Unis gut informiert werden, wie die Arrangements in den EU-Mitgliedstaaten sind für Besucher aus Drittstaaten, wie wir einer sein werden.
Hinzu kommt: Derzeit bewerben sich offenbar weniger europäische Studierende um einen Studienplatz in Großbritannien. Kürzlich hat Universities UK, die Vertretung von 130 britischen Universitäten, mitgeteilt, die Hälfte aller britischen Unis erhalte weniger Bewerbungen aus Europa, besonders im Postgraduate-Bereich.
Im vergangenen Jahr sind die Bewerbungen von Studierenden aus der EU noch etwas angestiegen, aber nicht bei jungen Forschern in Postgraduate-Programmen. Da machen wir uns Sorgen, da gab es deutlich weniger Bewerbungen. Und wir erwarten nach dem Brexit zumindest kurzfristig, dass weniger Studierende aus der EU kommen werden, vor allem, wenn sich ihr Status ändert.
Damit dürften britische Unis viel zahlungskräftige Klientel verlieren. Denn europäische Studierende zahlen im Vereinigten Königreich das gleiche wie Briten, ca. 9.000 Pfund pro Jahr. Wenn die Verluste mit Studierenden aus dem außereuropäischen Ausland kompensiert werden müssen, heißt das mehr Visa für Studierende aus China, Indien oder Pakistan. Das aber war in der Vergangenheit immer sehr umstritten, weil die britische Regierung die Einwandererzahlen ja runter und nicht hochschrauben wollte. 3 von 5 britischen Hochschulen melden außerdem, dass sie wegen des bevorstehenden Brexit Forscher verloren hätten oder erst gar nicht für sich gewinnen konnten. Nick Jennings vom Imperial College.
Etwa 20% unseres Personals ist vom Kontinent. Es kommen auch noch neue Mitarbeiter aus Europa. Es gehen allerdings auch mehr Europäer weg. Und die geben explizit die Unsicherheit durch den Brexit und die unklare Forschungsfinanzierung als wichtigste Gründe an.
Vivian Stern vom Dachverband der britischen Unis ergänzt: Bei einem harten Brexit gehe es nicht nur ums Geld. Der Schaden bestehe vor allem darin, dass ohne Vertrag auch die Plattform verloren gehe, um über zukünftige Assoziationsabkommen zu verhandeln.
Wir sind wirklich außerordentlich besorgt über die Konsequenzen. Wenn wir jetzt einfach rausgehen ohne Vertrag, werden wir ein Drittland. Es wird außerordentlich schädlich für unsere Unis sein.
Immerhin gäbe es einige Garantien für europäische Studierende, auch wenn diese nicht weit genug gingen.
Europäer, die für ein komplettes Studium nach Großbritannien kommen und im September 2020 anfangen, werden genauso behandelt wie bisher. Für die ändert sich nichts. Wer in England oder Nordirland studiert, wird die gleichen Gebühren bezahlen wie Briten auch. Und er hat Zugang zu unseren Studienkrediten. Wenn man direkt nach dem Brexit zum Studieren herkommt, braucht man kein Visum. Es wird ein sogenanntes Temporary Leave to Remain geben, ein temporäres Bleiberecht. Aber dafür muss man sich auch erst im September 2020 bewerben. And you don't even have to apply for that until December 2020.
Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Kann man das lesen? Eine Frage, die viele im Gepäck haben, die unter etwas leiden, was man gemeinhin Sauklaue nennt. Lesbar mit der Hand schreiben? Gar nicht so einfach. Vielleicht auch gar nicht so wichtig, wenn schneller und lesbarer mehr und mehr mit Tastatur oder gar nur auf dem Screen getippt wird. Nur ganz ohne Handschrift geht's trotzdem nicht. Auch nicht in Zeiten von Smartboards in Klassenzimmern. Nicht nur, weil das praktisch ist, auch weil mit der Hand schreiben fürs Gehirn und seine Entwicklung viele Vorteile hat. Damit wieder zurück zum Anfang und der Sauklaue. Wie lerne ich richtig mit der Hand schreiben? Darüber haben sich heute in Berlin Experten ausgetauscht. Und zwar nicht nur Deutsche, sondern Experten aus ganz unterschiedlichen Ländern, wo das Schreiben lernen offenbar ganz unterschiedlich von der Hand geht. Anja Nils hat für uns mitgeschrieben.
Der handgeschriebene Brief hat bei jungen Menschen längst ausgedient. Nur noch wenige Unternehmen verlangen einen handgeschriebenen Lebenslauf. Die Bedeutung der Handschrift nimmt ab. Und leider auch die Fähigkeit, mit der Hand zu schreiben, meint Bettina Martin, Kultusministerin von Mecklenburg-Vorpommern. Allein die Schulen seien allerdings nicht an dieser Entwicklung schuld. Die vermehrte Nutzung von digitalen Medien, das Spielen am Handy und Schreiben am Computer spiele eine Rolle. Es gäbe aber vor allem zwei Ursachen.
Zum einen der zu beobachtende Bewegungsmangel von Kindern, schon wenn sie in die Schule kommen. Und zum anderen die nachlassende Konzentrationsfähigkeit. Schreiben, Lernen hat viel mit Feinmotorik zu tun. Auch Grobmotorik hat eine Auswirkung auf die Feinmotorik.
In einer vom Verband Bildung und Erziehung zusammen mit dem Schreibmotorik-Institut durchgeführten Studie waren nur 4% der befragten Lehrerinnen und Lehrer im Sekundarbereich mit der Handschrift ihrer Schüler zufrieden. Grundschullehrkräfte beklagten, dass fast jeder zweite Junge und jedes dritte Mädchen nicht flüssig und lesbar schreiben könne, sagt Marianela Diaz-Meyer vom Schreibmotorik-Institut. Ein Fach Schönschrift wie früher brauche man aber nicht.
Es geht nicht um schönes Schreiben, es geht um leserliche, schneller Handschrift, dass die Kinder mit mehr Ausdauer haben beim Handschreiben.
Nur 2 von 5 Jugendlichen in der Sekundarstufe können 30 Minuten und länger beschwerdefrei schreiben. 93% aller Schüler schreiben unleserlich, 91% zu langsam, so die Einschätzung der Lehrkräfte. Da müsse man gegensteuern, sagt Udo Beckmann vom Verband Bildung und Erziehung.
Wir wissen gerade aus der Hirnforschung, dass beim Handschreiben vor allen Dingen auch bestimmte Hirnregionen ausgeprägt werden, die beim reinen Schreiben am Computer oder beim Daddeln auf dem Handy vernachlässigt werden. Gleichzeitig wissen wir, dass was ich mit der Hand geschrieben habe, begreife ich besser, erfasse ich besser, merke ich mir besser.
Mehr gezieltes Training der Schreibmotorik hält Marianela Diaz-Meyer deshalb für unerlässlich.
Mal schneller, mal langsamer, dass die Buchstaben dann auch dann anders geformt werden, dass man experimentiert mit ihrer eigenen Schrift, experimentiert damit, dass individueller wird. Schreiben lernen ist Bewegungslernen und beim Bewegungslernen muss man vielseitig dann trainieren, um das zu schaffen, ein eigenes Körpergefühl dann entwickeln auch. Beim Handschreiben arbeiten 17 Gelenke und über 30 Muskeln zusammen.
Obwohl es für viele Berufsfelder inzwischen digitale Hilfsmittel gibt, spiele die Handschrift bei Notizen von Journalisten, Skizzen von Handwerkern, handgeschriebenen Übergabeprotokollen in der Pflege oder Speisetafeln in Restaurants immer noch eine Rolle. In Finnland habe man mal überlegt, ob man das Schreibenlernen mit der Hand bei den Schulanfängern ganz abschafft und die Idee wieder verworfen. In Korea seien bereits Erstklässler mit Tablets ausgestattet worden, aber das Experiment galt schnell als gescheitert, so der Verband Bildung und Erziehung. In Norwegen sei die zunehmende Digitalisierung in der Schule erst mit Begeisterung begrüßt worden, so Sabine Wollscheid vom Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education in Norwegen.
Es gibt diese kritischen Stimmen, die sagen, haben wir unsere Kinder einem sozialen Experiment ausgesetzt? Weil es jetzt doch Stimmen gibt, die Angst haben, dass ihre Kinder nicht mehr von Hand schreiben können.
Anders laufe es dagegen in Japan, erklärt Marianela Diaz-Meyers, die dort eine Weile gelebt hat.
In Japan habe ich erlebt, dass es von Anfang an die Kinder viel mit den Schriften dann arbeiten. Auch mit der Kalligrafie wird auch dann die Schrift mehr gepflegt.
In Deutschland wird dagegen immer noch diskutiert, ob die Kinder zuerst Druckschrift schreiben lernen sollten und dann Schreibschrift oder umgekehrt. In manchen Ländern gibt es dazu Vorgaben, in anderen entscheiden das die Grundschulen selber. Zu der Frage, welche Methode nun für die Entwicklung einer flüssigen, lesbaren Handschrift besser ist, gibt es allerdings noch immer keine wissenschaftlich fundierten Studienergebnisse.
Und zum Ende dieser Sendung Campus und Karriere noch eine kleine Meldung, die sozusagen aus dem Sommerloch wieder hervorgekrochen ist. Wir erinnern uns, vor einigen Monaten wurde ja mal wieder hitzig über das bundeseinheitliche Zentralabi gestritten. Die Junge Union will voraussichtlich auf ihrem Jahrestreffen ab heute ein bundeseinheitliches Zentralabi fordern. Und zwar für die Kernfächer Deutsch, Mathe, Englisch. Und aus der CDU hat sich schon einer dazu positiv geäußert, nämlich Maike Moring, Spitzenkandidat in Thüringen, wo ja bekanntlich demnächst gewählt wird. Moring will aber nur einheitliche Standards und Prüfanforderungen einführen. Dazu vielleicht eine kleine Einordnung. An solchen Standards und Prüfanforderungen arbeitet die Kultusministerkonferenz ja schon seit einiger Zeit und ausgerechnet für die Kernfächer Deutsch, Mathe, Englisch, Klammer auf, und Französisch, liegen die schon seit Jahren vor. Hat man vielleicht nicht überall mitbekommen. Und zum Thema Zentralabi muss man auch noch wissen, einen gemeinsamen Aufgabenpool für die Abi-Prüfungen in diesen Kernfächern, den gibt es auch schon seit 2017. Und aus dem sollen die Bundesländer sich bedienen beim jährlichen Abi. Sie tun es halt nur nicht. Beim Abi 2019 hat nur ein einziges von 16 Bundesländern das Abi komplett aus diesem Pool gestaltet. Und jetzt noch einen dritten Aspekt, an den man unbedingt denken muss. Wenn es um Gerechtigkeit beim Abi geht, weil Abschlussnote, klar, die ist wichtig für die Hochschulzulassung. Wenn es um Gerechtigkeit geht, dann kommt man mit dem Zentralabitur alleine gar nicht weit. Denn man muss auch die gesamte Oberstufe gleich machen. Denn auch aus den Leistungen dort setzt sich die Abiturnote ja zusammen. Das Ganze, wie gesagt, nur als kleine Einordnung. Und das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt's gleich Corso, Kunst und Pop, und Susanne Lurweg übernimmt da das Mikrofon und sie spricht über rechtsextremen Terror im Netz und in diesem Zusammenhang über die Bedeutung von Gaming und Netzkultur. Für Campus und Karriere war das Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie's gut.